You heard doper than dope. My name is Teacher. Keep it real hip hop.
What's up? It's Reverie, and you are now tuned in to Doper Than Dope.
Because it's doper than dope.
Doper than dope.
Doper than dope.
My name is Suki.
This is MC Melody.
Ich bin Haskara.
I'm Jugend Blackrock.
My name is DP.
My name is Rebecca Lane.
What's cracking, y'all? It's your girl Gavlin.
Big shout out to Doper Than Dope.
Doper Than Dope.
Doper Than Dope.
Keep it fresh. That's how we do.
Hi Nifty hier und ihr hört Doper Than Dope, der Hip-Hop-Podcast. Diesen Monat mit Rapperin, Sängerin und Comedian aus Wien, Schwester Ebra. Ich habe sie im April in Jena getroffen, da war sie gerade mit Maribu auf Tour. Wie Schwester Ebra zum Rap gekommen ist, wie ihre erste EP, Kein Plan, was ich überhaupt mache, entstanden ist, wie sie es mit lesbischer Sichtbarkeit hält, das und mehr gibt's heute bei Doper Than Dope. Viel Spaß mit Schwester Ebra.
Ja, dann starten wir rein. Gestern Tourbeginn mit Maribu. Wie war's?
Boah, der Tag war sehr, sehr lang. Maribu allgemein wiederzusehen war super, super schön. Wir sind ja auch privat befreundet und wir haben uns davor schon länger nicht mehr gesehen. Und es ist einfach super, mit Leuten auf Tour zu sein, die einfach so sweet sind und die man so gerne hat und mit denen man so viel teilt. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Es war volles Haus, sehr viele Leute, sehr viele sehr cute Leute. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Cool. Es war auch ausverkauft, glaube ich, ne?
Ja, voll.
Voll schön, ja. Hattet ihr euch über die Musik kennengelernt oder hattet ihr noch eine andere Connection vorher schon?
Nee, tatsächlich über Instagram. Ich habe vor ein paar Jahren Parodien gemacht über sexistische Deutschrapper und bin da so ein bisschen in die Flinter-Rap-Szene reingedriftet. Ich hätte mir selber Rappen nie zugetraut, aber ich habe selber viel Rap gehört. Und da bin ich dann auf Maribu gestoßen und bin ihr mal reingefolgt und habe das so beobachtet und habe das echt cool gefunden, was sie da gemacht hat. Und sie ist mir dann zurückgefolgt und dann haben wir ein bisschen herumgeschrieben, uns dann auch mal gesehen in Wien bei einem Gig von ihr. Und so hat sich dann eine tolle Freundschaft entwickelt.
Cool, sehr schön. Und dann sind wir auch schon direkt beim Rap-Thema eigentlich. Genau, du bist Rap-Fan, habe auch gelesen, was so als, genau, als Teenager auf jeden Fall hast du schon so viel Rap gehört. Was war denn dein erstes Rap-Album? Weißt du das noch, was du so bewusst gehört hast?
Boah, gute Frage. Es gab so YouTube-Rapper, die waren, das gab es nicht mal auf Spotify, so Samyo hieß der, glaube ich, den habe ich sehr viel bei Liebeskummer gehört. Ich habe auch Fahrt, Reich und Schön. Das habe ich sehr, sehr viel gehört. Bushido auch sehr viel, Schmetterling und die ganzen alten Sachen einfach. Dann auch sehr stark den Beef zwischen K1 und Bushido verfolgt. Und dann später, also ich habe immer viel vom Mainstream auch mitgenommen tatsächlich. Also Capital Bra habe ich auch total abgefeiert. Was noch? Ja, wie du es hörst, relativ männlich geprägt auch natürlich. Also wie dann auch das mit Schwester Eva, Lumara, Sixten und so kam. Dann bin ich auf das voll fokussiert gewesen und habe das übelst gefeiert.
Mhm. Okay. Und hast du ein Lieblings-Rap-Album? Irgendwas, wo du sagst, so, boah, das ist immer irgendwie, das geht immer oder ohne das will ich nicht Musik hören.
Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen, weil das Ding ist, ich höre sehr so zickzack hin und her, also gerade auch was Genres betrifft. Lieblings-Rap-Album. Also jetzt gerade aktuell würde ich sagen von Bad Moms J, ihr Mixtape. Das fand ich übelst stark. Ich habe es auch live sehen können bei der Clubtour. Ich finde, sie ist allgemein eine extrem krasse Künstlerin.
Mhm. Ja, krass talentiert auf jeden
Fall. Ja, ja. Die ist ja auch so jung.
Ja.
Und ja, das hat mich extrem abgeholt. Ich meine, Sixten ist immer noch ziemlich weit oben bei mir auch, aber die gibt es ja natürlich nicht. Aber ich bin nach wie vor großer Nura-Fan, weil sie einfach sowohl privat als auch musikalisch einfach für ihre Werte einsteht und ich kann mich da sehr gut darin wiederfinden und damit identifizieren.
Ja, cool. Genau, und dann hast du jetzt gerade schon gemeint, so selber rappen hast du dir eigentlich gar nicht so zugetraut gehabt erstmal. Aber genau, wie war dann dein Weg dahin vom irgendwie Fan zu dann sagen so, ich mach das jetzt und zeig das auch Leuten, also geh damit irgendwie raus?
Also ich tue mir nach wie vor schwer, wahrscheinlich wegen meiner weiblichen Sozialisierung, dass ich jetzt irgendwie sage, ja, ich bin Rapperin und so. Ich mache jetzt auch gerade aktuell nicht mehr so viel Rap, weil ich selber eher davon überzeugt bin, dass ich besser singen kann als rappen. Aber durch die Parodien habe ich dann, das war so quasi mein Weg zu sagen oder zu machen, ja, ich mache jetzt Rap, aber ich mache Parodien, weil ich mir das nicht zugetraut habe einfach. Und dadurch, dass das in den sozialen Medien so gut angekommen ist, habe ich das dann einfach released. Also ich habe nach wie vor kein Management oder Label und so. Ich mache das einfach so nach Gefühl. Und genau, also hauptsächlich durch die Parodien habe ich mich auch getraut, so zu rappen quasi und nicht zu singen. Ich bin eher vom Gesang, mache ich auch schon viel länger von dem her.
Mhm. Aber also das finde ich so voll spannend, weil es braucht ja, finde ich, also ich finde diese Parodien, die du machst, sehr, sehr geil. Und ich finde die aber vor allem auch, also ich finde, die sind so gut und so lustig, weil sie, also genau, die sind so lustig, weil sie so gut sind. Also weil du den Flow so krass gut, finde ich, imitiert kriegst und die Art und Weise, wie du irgendwie deine Texte vom Rhythmus sozusagen, also im Rhythmus des Originals in Anführungszeichen irgendwie, das braucht ja, also das ist ja voll der Rap-Skill eigentlich.
Dankeschön, das ist total lieb von dir. Habe ich so tatsächlich noch nie von wem gehört, aber ja, hast du auf jeden Fall recht. Ich meine, die Leute, die ich parodiert habe, ich habe sie ja gehört, also so ist es ja nicht. Ich bin ja nicht quasi von Geburt an Feministin und Supporterin von Flinter-Rap-Artists. Also so eben Leute wie Raf Camora oder Young Hoon und das alles habe ich selber auch sehr viel gehört. Und ich liebe es einfach, das zu imitieren, genau. Und eben, ich finde es auch witzig, einfach mal den Spieß umzudrehen und das alles in eine feministische Richtung zu lenken.
Ja, voll. Und wie kam dann deine Politisierung? Was war das, was war das vielleicht für ein Prozess, wenn du sagst, so genau, das sind Leute, die du früher gefeiert hast und aber heute vielleicht nicht mehr oder heute sie irgendwie dann auch aufs Korn nimmst, irgendwie vorführst?
Mhm. Also politisierend ist, glaube ich, sowieso meine ganze Persönlichkeit, weil ich habe ja Migrationsbiografie und ich bin lesbisch. Also von dem her merkt man da relativ schnell, dass man irgendwie von der Mehrheitsgesellschaft nicht angenommen wird. Und gerade jetzt was mit Deutschrap, was das angeht, ich würde sagen mit Deutschrap Me Too auf jeden Fall sehr stark, weil das war einfach im Internet auch so ein großes Ding und ich habe mich dann eben auch damit auseinandergesetzt, weil ich habe so Texte auch gefeiert und witzig gefunden und das einfach nicht hinterfragt. Ich würde jetzt aber nie zu jemandem sagen, du darfst und sollst das nicht hören und so, weil ich arbeite auch, ich bin nebenbei noch bei der Extremismusprävention in Wien, da helfe ich manchmal ein bisschen, also wir machen Workshops an Schulen und da sind auch viele Jugendliche, die feiern das natürlich und wir quatschen dann halt mit denen auch ein bisschen über die Texte und was das dann auch für Ungleichheiten allgemein in der Gesellschaft eben schafft und die checken das auch relativ schnell. Natürlich, wenn ich jetzt zu ihnen sage und gehe und sage, ja, hör, dein Idol ist scheiße und du solltest es nicht mehr hören, da stößt man dann relativ schnell auf Widerstand und ich habe es ja auch gehört. Ja. Ist ja nicht so. Und von dem her, aber das mit Deutschrap Me Too hat mir einfach den Anstoß gegeben, mich damit näher zu beschäftigen und auch zu gucken, wie sind die eigentlich privat drauf, weil die meisten sind ja eben privat genauso drauf, wie sie es in ihren Texten dann wiedergeben. Und wenn die eben gewalttätig sind im privaten Leben, naja gut, klar machen die dann solche Texte und klar machen sie sich dann auch drüber lustig. Und dann denke ich mir, oder habe ich mir gedacht, ist irgendwie scheiße, wenn ich das supporte.
Mhm. Ja, und das ist dann so lustig, ne, weil das sind dann ganz oft Leute, die irgendwie einen machen auf, ah ja, du musst Kunstfigur und die Person dahinter trennen und so weiter. Und dann guckst du so, genau, dann guckst du ins Privatleben von den Leuten und denkst so, was soll ich denn da trennen? Also, ne, irgendwie, also gar, und ja auch nicht bei allen, aber gibt es ja schon diese Tendenz total.
Eben, absolut. Das ist einfach nur eine blöde Ausrede, meiner Meinung nach. Was natürlich viele Fans auch adaptieren, die sagen ja dann auch, ja, der ist ja aber gar nicht so, lass ihn halt so rappen. Aber dann denke ich mir, okay, aber warum willst du dann Texte hören, die jetzt irgendwie Gewaltfantasien beinhalten? Ist halt auch fragwürdig.
Ja, voll, voll. Was war denn so für dich der Moment, dass du dich Schwester Ebra genannt hast?
Boah, schwierig. Ich bin irgendwie aktuell nicht so happy mit diesem Namen. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte am Anfang auf Instagram meinen bürgerlichen Namen einfach und dadurch, dass der nicht deutsch ist, habe ich eigentlich immer rassistische Kommentare bekommen. Oh, geht das hier mit dem Bass?
den haben wir dann so ein bisschen im Hintergrund, ja, okay. Aber ist ja so, ist ja auch ein Vibe, ne?
Ja, absolut. Ja, mir war das dann zu blöd, weil das Ding ist, wenn du keinen österreichischen oder deutschen Namen hast und wenn du die Innenpolitik kritisierst, dann ja, kannst du scheißen gehen. Dann heißt es gleich wieder ab nach Hause und bla bla bla. Und mir war das dann zu blöd und ich habe damals viele Capital Bra Parodien gemacht. Und er macht ja immer Bra, das ist so sein Signature-Ding. Und ich habe dann quasi Ebra, weil ich heiße Ebru. Und ich dachte mir, ja, okay, Ebra alleine ist irgendwie ein bisschen zu wenig. Und ich habe Schwester Eva auch gern parodiert. Ich bin da ein bisschen reingenördet letztes Jahr, ein bisschen in ihre Biografie und die Doku und das alles. Und ich dachte mir dann, Schwester Ebra hört sich so, so quasi möchte gern rapmäßig an. Und habe mir dann gedacht, ich nenne mich auf Instagram so. Und das hat sich dann irgendwie so etabliert. Wobei, wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass man das dann eher nicht so ernst nimmt oder eher als Scherz sieht. Was natürlich, ja gut, ich mache auch viel mit Humor und nutze es als Coping-Mechanismus oder eben schwierige Themen rüberzubringen. Aber ja, mal sehen.
Okay, also da kommt vielleicht dann auch eine Namensänderung bei dir in der Zukunft mal.
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube, es kommt eher ein Prozess, wo ich das akzeptiere und annehme, genauso wie mit dem ich bin Rapperin oder ich mache Rap oder ich rappe. Das sind so Begriffe, die stößt man gern von sich ab, so wie zum Beispiel Lesbe. Ich bin eine Lesbe. So das zu sagen, da schwingt halt immer so viel mit, was einem eingetrichtert wurde von der Gesellschaft, dass man es dann irgendwie selber ablehnt, was schade ist, weil ich bin es ja trotzdem.
Ja, voll. Kann ich total zu 100% nachvollziehen. Also genau diese Prozesse irgendwie als genau, auch als Lesbe in meinem Fall, auch als Rapperin so, und aber genau dieses, was du beschreibst, so dieses sich selbst Rapperin zu nennen, ey, da habe ich halt auch 10 Jahre für gebraucht, bis ich irgendwie an dem Punkt war, so irgendwie, ne, an so ein, ja, mir das zuzugestehen, dass ich das sein darf, weil du so sehr das ja auch so mitkriegst, dieses, du musst dich erstmal beweisen, so gerade wenn du irgendwie, ja, nicht so zu den coolen Jungs gehörst. Dann musst du erstmal beweisen, dass du diesen Namen tragen darfst und die sind irgendwie einmal besoffen und stellen irgendeinen Freestyle auf Spotify, nicht auf Spotify, auf Soundcloud oder so und nennen sich Rapper.
Ja, fühle ich absolut, mir geht's da genauso. Es ist echt schade. Schade, dass wir da einfach so 10-mal mehr reinbuttern müssen, dass wir diesen Respekt oder diese Anerkennung einfach bekommen. Also jetzt auch in anderen Genres, finde ich. Also wenn man kein Typ ist, ist sowieso komplett der Werdegang, komplett ein anderer.
Ja, voll. Würdest du das für so den Comedy-Bereich auch sagen? Siehst du da Parallelen?
Ja, schon. Also wenn man sich auch die Comedy-Szene ansieht, das sind ja auch, es werden viel mehr Männer eingeladen. In Wien gab es auch erst letztens irgendwas, das wurde da so kritisiert, das war so ein Comedy-Abend, so ein Mix und da waren, glaube ich, nur ein oder zwei weiblich gelesene Personen und das ist halt auch lächerlich. Und ich meine, wie soll man es denn dann machen, bitte? In den sozialen Medien genau dasselbe, wenn man so witzige Clips macht. Also das ist jetzt so meine Beobachtung. Wenn man jetzt als queere Person oder migrantische oder whatever weiblich gelesen, wenn man irgendwie ein bisschen zu politisch ist, mit Strich, oder quasi eben Comedy macht, witzige Videos, das kommt nie so gut an, wie wenn das irgendein Dude macht. Und das ist... Es ist sehr, sehr ähnlich immer diese Muster. Das wird halt immer sehr schnell gefeiert. Das wird immer als Geniestreich abgetan. Genauso wie blöde sexistische Texte von Typen. So, wow, der ist ein richtiges Genie. Wenn er da den nächsten Mutterfick-Reim reingeballert hat, so, wow. Hat man eh schon 100-mal gehört, aber trotzdem, wow, so geil. Oder anderes Beispiel. Dieser Lacazette, keine Ahnung, ich habe da letztens ein Video von ihm gesehen, der läuft ja nur hin und her, was, ich finde es nicht schlimm, ich finde es okay, der hat das ja auch noch nicht so oft gemacht, aber wenn man das jetzt mit einer weiblich gelesenen Rapperin oder Musikerin vergleicht, die da, weiß ich nicht, wie viele Outfit-Changes hat und ganze Konzepte, wie das da beäugt wird und kritisiert wird und bei den Typen ist es schon wieder so, ja, geil, cool, die Ansprüche sind ganz andere und das ist einfach nicht fair.
Ja, voll. Voll, total. Genau, ich würde gerne nochmal auf deine Parodien, deine Rap-Parodien rangehen, weil wie gesagt, ich finde die echt sehr, sehr gut. Also auch als Rap-Fan, meine ich so, finde ich die so wirklich rap-technisch sehr, sehr cool.
Dankeschön, das freut mich, also ehrlich, es freut mich sehr zu hören, weil ich mir dieses Rappen, ich habe eben auch gesagt, ich mache gerade nicht mal so viel Rap, weil ich mir das eben nach wie vor nicht wirklich zutraue. Imposter lässt grüßen. Also danke dir dafür.
Also genau, aus meiner Sicht darfst du dir das absolut zutrauen, weil ich finde, du machst das sehr, sehr gut. Ja, und wollte gerne von dir wissen, wie gehst du da so ran, wenn du wenn du so eine Parodie machst? Also was sozusagen dein Prozess, der Produktionsprozess von so einem von dem Song oder dann auch dem Video dazu? Mhm.
Also ich muss ehrlich sagen, die besten Ideen kommen zu den schlechtesten Zeitpunkten, wenn ich so random in der Küche stehe und jetzt hat irgendwie irgendein Raf Camora einen neuen Song released. Und ich singe meinem Hund jeden Tag immer ein bisschen was vor und tausche so Wörter ab und zu mit seinem Namen einfach. Und so passiert es eben auch mit so Parodien, wenn ich da mal so hin und her lalle, irgendwelche Melodien von solchen Songs und dann sage ich dann irgendwann so einen Satz und denke mir so, das ist geil. Und dann schreibe ich es mir gleich auf und dann schreibe ich drumherum. Dann suche ich mir einen passenden Type-Beat einfach und dann, wenn ich Zeit habe, nehme ich es auf.
Okay. Cool, also genau. Viel eigentlich so fast schon aus so einem Freestyle für deinen Hund heraus.
Ja, das kann ja, es, mein Kopf schwirrt immer so hin und her und Dann irgendwann fasse ich was auf und genau.
Ja, cool. Genau, du hattest, als du diese Yang Huan Parodie so was, wenn er Feminist wäre, da hattest du dann ziemlich viel Reichweite und hast dann in einem Interview gesagt, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, deswegen vielleicht ist das gar nicht mehr so aktuell, aber ich lese es dir trotzdem einmal vor. Ich wollte eigentlich eher Musik in die kommerzielle Richtung machen, aber gut, jetzt ist es Rap. Und das fand ich so eine spannende Aussage, dass du sozusagen Rap nicht als kommerzielle Musik an der Stelle siehst.
Mhm. War das im Standardartikel zufällig? Wo habe ich das gesagt?
Oh Gott, ja, das wäre jetzt gut von mir gewesen, wenn ich es aufgeschrieben hätte, ne?
Na, kein Stress, alles gut, das hätte mich nur interessiert. Ich glaube, man kann alles kommerzialisieren, wenn man das auf eine bestimmte Art und Weise macht. Und Rap war ja auch nicht, also Hip-Hop war ja nicht umsonst jetzt ziemlich lange Nummer 1 Musikgenre. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr, jetzt ist es, glaube ich, wieder Pop, oder?
Ja, weiß ich gar nicht.
Ich glaube.
So genau. Okay.
Aber ja, in meinem Kopf war einfach so, Radio ist kommerziell, Rap ist nicht im Radio.
Ah, okay. Okay, verstehe. Ja.
Ja, nee, ich meinte damit, was meinte ich? Also, was ich damit meinte, kann ich aus jetziger Sicht nicht sagen, aber kommerziell kann alles sein, grundsätzlich. Ich glaube, ich habe es einfach eher so in die Schiene radiotauglicher Pop. Das würde ich, glaube ich, war so mein, was ich aussagen wollte.
Okay.
Beziehungsweise, entschuldige,
ja,
es ist ja auch nicht jeder Rap läuft ja nicht im Radio. Es laufen ja auch nur wieder bestimmte Künstler und bewusst nicht gegendert.
Mhm.
Ich wüsste eigentlich, glaube ich, jetzt so in den großen Radios wüsste ich, gut, FM4 spielt in Österreich, das ist so auch einer der größten Radios, aber die FM4 spielt schon auch Rapperinnen. Aber so, weiß ich nicht, Doji hat ja auch ziemlich lang Musik gemacht, bis sie jetzt endlich mal ihren Durchbruch hatte.
Ja.
Und es gibt ja immer noch eben Leute, die nicht die Credits bekommen, die sie eigentlich verdienen.
Voll, voll. Ich glaube, das ist, ja, genau, da sind wir wieder total bei dem Thema irgendwie, gerade irgendwie Frauen und queere Artists, die da einfach
absolut unterrepräsentiert.
Total unterrepräsentiert, ja. Ja, ist richtig krass.
Also jetzt auch Maribu vor allem.
Mhm.
Ich habe schon, eben wie ich sie quasi entdeckt habe, das war noch zu PMS und so, wie sie diese Songs hatte. Und da, ich war da schon so, ich meine, die produziert sich ja auch selber.
Ja.
Und welcher Typ macht das denn?
Ja, ja, voll.
Die schreibt, die macht alles alleine. Das ist crazy.
Ja, ja, genau. Allein mal dafür, so die Wertschätzung irgendwie zu bekommen, ne, was irgendwie sich auch Frauen und Queers für Strukturen erstmal aufbauen müssen, mussten und müssen die ganze Zeit, weil wir überhaupt nicht den Zugang zu den Strukturen haben, die die Jungs halt irgendwie so haben, weil da hat jeder einen Cousin und einen Bruder und einen Kumpel, der halt irgendwo eine Aufnahmemöglichkeit hat.
Ja,
so.
Voll. Und ich habe das Gefühl, das wird auch wieder bei Männern viel mehr appreciated. Da weiß man so, boah, das ist ein Macher, der macht das alles selber. Ich weiß dank TikTok, dass zum Beispiel Joost Klein und Shiagu auch ihre eigenen Videos, ich glaube Joost war das, der schneidet auch seine Videos selber und so und macht das auch alles selber, was cool ist. Aber ich weiß nicht, ob alle wissen, dass Maribu sich selber produced und wie viel Arbeit das eigentlich alles ist. Vor allem auch auf der kreativen Schiene, weil man tauscht sich ja, ich zumindest tausche mich schon auch gern mit anderen Artists auf, aus und in Sessions und so. Also ich habe das gern, wenn da eine Person dabei ist, einfach mit der ich ein bisschen quatschen kann. Und von dem her, ja, also ich finde, sie ist die krasseste, das ist...
Ja, voll, voll. Was war denn dein erstes Konzert als Schwester Ebra, weißt du das noch? Also dein erstes wirklich so Rap, Rap-Konzert.
Das weiß ich noch. Das ist nämlich eine witzige Geschichte. Ich habe mein allererstes Parodie-Video zu Rap war Männer haben von Young Huren. Young Huren sage ich von mir, Männer haben ist ja von mir. Es war eben die Young Huren-Parodie, genau. Ja. Ich habe das auf TikTok gepostet und das ging voll steil. Und es haben so viele Leute kommentiert, ich soll es veröffentlichen, dass ich mich dann tatsächlich damit beschäftigt habe, wie man Musik eigentlich veröffentlicht. Ja. Und ich habe das dann auch veröffentlicht und ein paar Monate später kam dann quasi, das war auf der Theresienwiese in München, Kunst im Quadrat hieß das. Das wurde dort veranstaltet, weil das Oktoberfest fiel aus wegen Corona. Also da mussten wir auch noch Outdoor-Masken tragen und so. Und da habe ich dann, die haben mich gefragt, ob ich so 60 Minuten spielen kann und ich hatte zu dem Zeitpunkt diesen einen Song. Wow. Männer haben dort nicht mal 2 Minuten, glaube ich. Und ich dachte mir, boah, geil, dass die mich anfragen, aber ich habe keine Songs. Also ich hab das ja auch super low budget gemacht und ich mache immer noch viel eben jetzt auch selber, weil eben das Geld fehlt und ich habe auch kein Label jetzt im Nacken, das mir da Sachen zahlt. Und ich dachte mir so, okay, boah, scheiße. Ich könnte theoretisch so viele Songs machen, auf dieselbe Weise, billig, schnell, dies, das, und ich habe dann einfach zugesagt. Und ich habe dann eben innerhalb von 2-3 Monaten mir so Beats gepickt, was drüber geschrieben, in so einem ähnlichen Stil, also eben auch feministisch, gegen Macker, gegen Sexismus, gegen Queerfeindlichkeit, und hab das dann alles schnell, ich habe das aufgenommen daheim und dann, ja, Mix Master, was ich halt alles so gelernt habe in dieser kurzen Zeit.
Das hast du auch selbst gemacht dann tatsächlich?
Ich habe nicht selber produced. Ich wollte es lange lernen und ich übe ab und zu, wenn ich Zeit habe, immer noch. Ich habe riesengroßen Respekt davor. Ich tue mir bei vielen Sachen auch noch schwer, weil ich habe da auch nicht viele Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Ich glaube, ich könnte so Basic-Schnipsel machen und damit dann vielleicht zu einer Person gehen, die sich besser auskennt. Aber das alles waren komplett fertige Beats, auf die ich einfach geschrieben habe. Genau, ich habe dann noch alles recorded daheim.
Ja.
Und habe das dann mitgenommen nach München. Ja. Da habe ich dann gespielt die eine Stunde.
Krass.
Und dann habe ich das eben nach und nach als Single und dann im Anschluss als EP veröffentlicht.
Okay, wow. Also hast du eigentlich die EP quasi für das Konzert innerhalb von ganz kurzer Zeit gemacht. Das ist echt eine krasse, krasse Geschichte. Ey, ja, lustig, genau, weil meine nächste Frage wäre genau das gewesen, nach der kein Plan, was ich überhaupt mache, EP. Okay, also eigentlich ist das schon, also das ist dann eigentlich die Geschichte auch hinter der
Name
EP,
ist Programm,
oder?
Genau. Also ich dachte mir, ich nenne einfach keinen Plan, was ich überhaupt mache, weil ich hatte wirklich keinen Plan. Ich wusste nicht mal, dass, also ich habe durch Google erfahren, dass es EPs gibt, weil ich habe mir gedacht, muss ich jetzt ein Album machen? Fuck. Aber ich habe dann eben herausgefunden, es gibt EPs. Also ich bin musikalisch leider gar nicht gebildet. Ich habe das weder von zu Hause irgendwie mitbekommen oder von der Schule. Ich habe mir das halt alles selber irgendwie recherchieren müssen und so. Und genau, also ich habe das dann eben alles so gemacht. Und ich bin bis heute sehr dankbar, dass ich die Chance auch bekommen habe, dass die mir einfach da so vertraut haben mit dem. Und es waren auch total sweete Leute. Das war die DGB, Gewerkschaft Dings München. Genau, die haben mich quasi gebucht. Und im selben Jahr war ich auch in Chemnitz beim Fridays for Future Klimastreik. Das war auch relativ cool. Also ich bin sehr dankbar. Ich habe da immer mit so sweeten Leuten zu tun gehabt bisher. Cool. Da bin ich wirklich sehr happy.
Cool, voll schön. Ja, und ich meine, du hast ja auf jeden Fall, hast du ja eine Hörerinnenschaft. So, also es ist ja, deine Musik wird ja auch gehört, ne? Also das ist ja auch geil, oder?
Also. Ja, es ist schon sehr geil. Ich meine, natürlich ist es schwierig mit dem Vergleichen und so, das haben wir eh alle als Kunstschaffende. Aber ich sehe jedes Jahr eine Steigerung irgendwie und eben auch Leute, die mir schreiben oder die mir das sagen oder eben so Anerkennung, wie das Maribu mich jetzt mitnimmt auf Tour, das ist auch auf jeden Fall was, das mich weitermachen lässt, weil es ist wirklich ein Knochenjob, muss man sagen.
Ja, voll, das ist es. Du bist ja auch selbstständig, ne?
Genau.
Also damit richtig. Und mit so dem, genau, was nämlich auch noch ein Thema ist, da würde ich gerne noch kurz drauf gucken, dein Social Media Content, da machst du mega coole Sachen, also auch so Lesben-Content mit so sehr viel Witz, greifst du so ganz viel so Vorurteile, Stereotype auf, also so genau, Vorurteile, die eh schon lächerlich sind, ziehst du ins noch lächerlichere und führst sie damit so vor. Wie bist du da drauf gekommen, das zu machen?
Zum einen ist es für mich auch ein Weg, damit eben umzugehen, dass ich eben auch sagen kann, hey, ich bin eine Lesbe, haha, weil das eben eher so mit Fingerzeigen von außen immer im negativen Kontext gekommen ist, vor allem wenn man es einem ansieht, unter Anführungsstrichen. Habe ich auch viel vermeidet, weil im Endeffekt, ja klar, erfülle ich bestimmte Klischees, aber das tue ich ja, weil ich das gerne mache und nicht, weil ich eine Lesbe bin oder weil ich eine Lesbe sein will, sondern weil ich die Sachen gerne mache. So Fußball spielen, jetzt nicht Haare bis zum Arsch, nicht jeden Tag Schminke, ja, ist halt so. Ich habe jetzt nicht die Lesbenbibel gelesen und mir das angeeignet. Genau. Und ich sehe halt auch, ich weiß, dass es andere Lesben gibt, denen es auch so geht. Und auch dieses Problem mit, das Ding ist, ich finde anhand daran, wie man auch mit sich eher maskulin, ich hasse diese Begriffe, aber ich muss das irgendwie erklären, sich maskuliner präsentierenden Lesben, anhand wie man mit denen umgeht, sieht man ja auch, wie dieses ganze Schubladendenken und diese Gender Roles auch zum Beispiel für Cis-Männer schädlich sind. Weil mich verletzt das, wenn Leute mich aufgrund dessen, dass ich jetzt keine langen Haare habe, wie sie mich behandeln, weil ich merke das doch. Je kürzer die Haare, ich hatte ja auch kürzere Haare als jetzt und ich merke die Unterschiede, wie man angesehen wird, wie man behandelt wird. Es wird einem Empathie abgesprochen, Emotionalität, ich will jetzt nicht sagen Weiblichkeit, aber eben dieses, dass man quasi, man ist ja nicht so hart.
Ja.
Und ich hasse es, dass ich es mit diesen Wörtern erklären muss, weil das sind ja genau diese scheiß Sachen, die man eigentlich nicht will. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja, voll. Ja, und genau, also das ist immer das Ding, so man muss es ja irgendwie, ne, mit diesen Begriffen, irgendwie muss man es ja greifbar machen, sozusagen, was das Problem ist. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich damit ja schon, also und das weiß ich tatsächlich gar nicht, wenn ich so in die Insta-Kommentare gucke bei deinen Videos, dann finde ich, geht's da immer voll nett her. Oder vielleicht nicht immer, aber oft sehr, sehr nett. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da bestimmt auch schon super unangenehme Sachen gab. Und irgendwo machst du dich ja da auch als, als Lesbe, als POC zur Zielscheibe ein Stück weit. War das je für dich ein Gedanke, boah, keine Ahnung, gab es da jeden Moment, wo du gesagt hast, oh, ich glaube, ich will es nicht mehr, oder hast du im Kopf so ein Ding von, okay, ich mache es bis da und dahin, aber wenn dies oder das passieren würde, dann würde ich auf jeden Fall damit aufhören oder irgendwie so.
Das ist witzig, dass du das fragst, weil es ist ja gerade Lesbian Visibility Week und ich hätte auch für morgen einen Post geplant, wo ich genau über das sprechen möchte, weil im Endeffekt, klar, könnte ich jetzt sagen, okay, ich lasse mir einfach meine Haare wachsen, weil die wachsen ja eh. Ich kann lernen, wie man sich schminkt und alles, und ich präsentiere mich einfach super stereotyp weiblich, wie meine Freundin das zum Beispiel macht, so quasi, man sieht es ihr nicht an, dass sie queer ist. Kann ich machen, ja, aber dann wäre ich einfach nicht ich. Es wäre natürlich, ich weiß ja, wie ich zu sein habe, dass ich für die Gesellschaft passe. Das weiß man ja traurigerweise. Aber ich wäre maßlos unglücklich. Ich habe als Teenie und auch wie ich jünger war, ich habe immer versucht, dass ich irgendwie meiner Mutter zuliebe mal ein Kleid anprobiere oder dass ich mich schminke oder irgendwie anders zeige. Aber ich habe mich da so reingepresst gefühlt in so ein kleines Gurkenglas und es war so, meine ganze Attitude war einfach eine ganz andere und ich habe mich auch sehr oft verstellen müssen, wenn wir zu Family gefahren sind ins Ausland, weil es wohnt niemand in Österreich. Und da war ich so schon auch immer ein anderer Mensch, auch vom Charakter her, weil man muss halt respektvoll sein, immer mithelfen, die sind ja komplett anders aufgewachsen. Und zu dieser Zeit war ich immer so unglücklich, weil wir waren auch immer so unendlich lang dort, weil man fährt mit dem Auto so 20 Stunden, da bleibt man halt mal länger, die ganzen Sommerferien auch oft mal. Und das hat mir immens geschadet. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, wie sehr ich mich selber so gebogen habe. Einfach so, wie wenn man so einen Kuchenlöffel so lange biegt, bis er dann nicht mehr gerade ist. Und dann ist es irrsinnig schwer, den wieder gerade zu bekommen. Und so fühle ich mich auch einfach. Und ich finde das schade, weil ich oft in Teilen merke, dass ich Sachen nicht mache für mich, sondern dass das, weil ich weiß, dass das die anderen von mir erwarten. Mhm. Und das ist einfach scheiße.
Mhm. Ja, ja.
Und deswegen, um auch jetzt mit der Frage noch abzurunden, deswegen möchte ich das nicht, weil ich möchte mich selbst nicht betrügen und ich möchte auch nicht nach außen vermitteln, so, ich mache jetzt, zum Beispiel, 24 Tim zum Beispiel hat er jetzt auch quasi, wo die Leute so gesagt haben, boah, jetzt ist er hetero, jetzt präsentiert er sich hetero, jetzt hat er sich einen Bart wachsen lassen und alles und die Leute haben das übelst gefeiert, weil er jetzt quasi die Schiene fährt mit eher so heteronormativ und ich weiß nicht, warum er es macht und es geht mich auch nichts an und es ist auch, wenn er es so fühlt, dann total gerne, aber allein die Reaktion von den Leuten habe ich auch schon irgendwie weird gefunden.
Voll, da steckt ja total viel Queerfeindlichkeit drin.
Absolut,
an so einer Stelle.
Absolut. Ja. Weil eben, das habe ich ja eben auch oft zu hören bekommen. Ja, mach doch mal lange Haare. Du bist so ein hübsches Mädchen, das würde dir so stehen. So quasi ich, auf Österreichisch würde man sagen, man verschandelt sich. Also ich weiß nicht, was so das Deutsche, man macht sich so absichtlich hässlich.
Ja.
Man schaut nicht auf sich.
Ja.
Und dann denke ich mir, aber für wen denn dann? So, dass ihr mich dann für schön haltet? Vielleicht halte ich mich so für schöner und fühle mich dann auch einfach wohler. Und das ist ja viel wichtiger.
Voll.
Und abgesehen davon, es gibt genug Lesben, die auch so sind wie ich. Ich weiß, wir sind immer noch sehr eher ruhiger, würde ich mal sagen. Aus inneren und äußerlichen Gründen. Also quasi gesellschaftlich und, weil man weiß ja auch, die schwule Community ist da auch schon sehr viel besser die schwule Community ist auch sehr viel besser aufgestellt, sei es jetzt mit Partyszene oder Sichtbarkeit und so Zeug. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, aber im Endeffekt, ich meine, was müssen wir alles schlucken schon seit Jahrhunderten? Natürlich ist es immer noch so. Und deswegen will ich das nicht machen. Damit verrate ich meine Community.
Danke, dass du das machst. Also danke, dass du zu der lesbischen Sichtbarkeit da einfach total beiträgst. Also ich finde es mega, mega wertvoll. Weißt du, ich bin 91 geboren, also bin dann so, ne, war irgendwie in den 90ern klein und bin dann so im ländlichen Raum in Thüringen hier so aufgewachsen.
Ich bin auch vom Land.
Feel you. So genau, irgendwie da ist nicht viel mit queerer Repräsentation an irgendeiner Stelle und das ist irgendwie so ein so einsam, so aufzuwachsen und ich denke mir so, genau, als ich aufgewachsen bin, gab es noch kein Insta und TikTok und so, aber ich denke mir so, weißt du, wenn irgendwie heute Kids, wenn sie auch vielleicht nicht in der Großstadt sind und da Zugang zu Sachen haben, aber wenigstens durch diesen digitalen Raum irgendwie schon mal ganz anders eine Sichtbarkeit da irgendwie auch erfahren können, das ist so wertvoll, glaube ich.
Eben, absolut und die sollen alle machen, was sie wollen, so. Wir schneiden uns ja nicht die Haare ab, weil wir sagen, so, ich will jetzt aussehen wie eine Lesbe. Ich will approved werden von der Lesbensekte, deswegen mache ich das. Nein, uns gefällt es einfach. Na und?
Ja.
Die Leute sind dann eben diejenigen, die ein Problem damit haben. Und deswegen glauben wir auch irgendwann, es sei ein Problem, aber es sind eigentlich die anderen Scheiße, nicht wir.
Ja, total. Total. Ja. Hast du auch manchmal so Sorge, dass irgendwie, wenn du da so Stereotype irgendwie so aufs Korn nimmst, dass Leute die Ironie auch nicht checken oder keine Ahnung, das Video nicht zu Ende gucken und nicht bis zur Pointe warten und sich dann irgendwie in Sachen komisch bestätigt fühlen oder so?
Gute Frage. Ich muss sagen, ich hätte jetzt irgendwie kein Video oder Thema im Kopf, wo das passieren könnte. Ich meine, wir haben ja auch manchmal so Videos gemacht mit einem Tag im Leben einer Lesbe und dann, wo wir quasi geschrieben haben, ja, jeden Tag wachen wir auf und weinen wir, weil wir keine Männer sind. Also da denke ich mir schon, dass man das sicher checkt.
Ja.
Und die anhand der Kommentare sehe ich das eben auch. Da kommt natürlich immer viel Hass und Schimpfe und so. Also ich habe jetzt, ich hoffe mal nicht, dass ich da wem bestätige.
Neulich hast du auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute in einen emotionalen Rollercoaster geschickt.
Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
Genau, euer Trennungsvideo, was sich dann als Fake rausstellte. Aber genau, du und deine langjährige Partnerin, ihr habt da irgendwie ja, in einem Video erzählt, warum es einfach nicht mehr funktioniert. Und dann genau kam aber die Auflösung.
Da gab es aber tatsächlich eine Person, die hat das Video offensichtlich nicht zu Ende geschaut, okay, weil sie hat dann kommentiert, dass es sehr schade ist und wir sollen uns nichts einreden lassen. Die Och süße Gott. Maus.
Ja. Genau, also so du und deine Freundin, ihr macht ja voll viel auch so Content zusammen. Ist es für euch irgendwie auch manchmal Thema so, okay, dann so Privates und Öffentliches zu trennen? Geht ihr da irgendwie, wie geht ihr damit um?
Also wir versuchen eigentlich so authentisch wie möglich zu sein, weil ich finde, sich verstellen, eh schon wie vorhin erwähnt, so ich habe keinen Bock, mich zu verstellen. Es ist so, natürlich manchmal bei Sachen habe ich so mein Kameragesicht und mein Kamera, wie ich mich präsentiere. Ich meine, so wie ich jetzt mit dir rede, rede ich ja auch nicht privat. Ich rede in niederösterreichischen Dialekt. Und ich glaube nicht, dass man das verstehen würde, außer man ist jetzt in Bayern, so als Beispiel. Aber so rede ich auch mittlerweile auch nur noch mit meiner Freundin, weil wir sind viel in Deutschland. Wir haben in Wien auch Leute, die reden Hochdeutsch. Aber so Sachen, die jetzt für uns gefährlich werden könnten, die teilen wir jetzt zum Beispiel nicht, beispielsweise ja, wo wir wohnen und so Zeugs, weil der Hass in den letzten Jahren schon drastisch zugenommen hat und da macht man sich eben auch Gedanken. Also sowas teilen wir jetzt eher zum Beispiel nicht. Aber sonst wissen, weiß man, wenn man will, schon vieles über uns.
Ja, ja. Wie gehst denn du oder vielleicht auch ihr als Paar damit um, mit so diesem krassen Hass, der jetzt, also wie gesagt, so für mich, wenn ich irgendwie bei Instagram bei dir die Kommentare gucke, ich habe immer so den Eindruck, oh, es ist voll nett irgendwie, ihr kriegt ganz viel nettes Feedback, ich bin aber zum Beispiel auch gar nicht bei TikTok unterwegs, ich weiß nicht, was da so irgendwie abgeht, ich weiß, dass YouTube irgendwie eine ganz schreckliche Kultur an vielen Stellen hat und da ja, irgendwie voll hasserfüllte absolut. Leute unterwegs sind.
Ich glaube, je jünger die Leute auf der Plattform sind, desto schlimmer ist es, wobei mittlerweile ist das Alter auch schon egal, ich sehe schon 60-jährige Typen, die da irgendeine Scheiße schreiben. Also bezüglich Hass, das ist ganz schwierig, weil man kann das nicht vorhersehen. Wenn die Videos jetzt irgendwie viral gehen, dann geht es halt auch außerhalb der Bubble und da kriegst du die volle Brandbreite. Aber wenn es dann so um die paar hundert Kommentare sind, lesen wir das nicht mehr. Wenn es jetzt so ganz schlimm ist, wie, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, sonst schneid einfach raus, so ich bring dich um oder ich schlag dich auf einer Straße zusammen, ich bring deine Mutter um und so Sachen, das bringen wir dann zur Anzeige mittlerweile, weil das ist, also sorry, irgendwo ist auch eine Grenze erreicht und ich bin auch wütend, aber ich würde nie irgendwie einer fremden Person solche Sachen an den Kopf werfen, das tut man einfach nicht, das ist nicht okay. Man weiß ja nicht, wie der Tag von der Person war. Man kann so viel auslösen mit so drei Wörtern. Manchmal antworten wir humorvoll drauf, aber das ist eben auch je nachdem, wie viele Kommentare es dann sind und wie die Kapazitäten sind. Aber natürlich merkt man jetzt Richtung Pride Month oder auch LGBTQ-bezogene Videos, ist der Hass drastisch im Vergleich jetzt zu irgendeinem ja, sinnlosen Comedy-Video.
Ja, krass. Gute Nerven.
Danke.
Ich euch da leider nur wünschen.
Alles gut. Traurigerweise sind wir es eh ja, gewohnt. Also von dem her, ja.
Ja, ja, aber scheiße. Ja. Also scheiß Realität auf
absolut,
jeden Fall.
Absolut, ja.
Ja. Aber noch eine schöne Sache. Im Mai in Salzburg hast du dein Comedy-Debüt.
Ja, Fun Fact, da schreibe ich auch gerade noch am Programm. Also das war auch okay. Da wurde ich auch gefragt, willst du bei uns auftreten, solo? Und ich dachte mir, ja, okay, why not? Und ich hatte halt noch nichts. Ich bin auch jetzt noch gerade dabei.
Okay.
Ja, das ist so eine ähnliche Story wie mit dem ersten Konzert.
Aber bist du da sehr aufgeregt vorher oder sagst
oh, ja.
du?
Ja, ja, absolut. Ja. Ich war gestern auch total des Todes aufgeregt. Okay. Ich bin da immer sehr, ich habe Magenschmerzen, ich bin zittrig, mir wird dann total warm im Gesicht, kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Das ist, wow.
Ja, also auch, denkst du, wird heute auch so werden? Also bist du heute auch so aufgeregt oder ein bisschen besser, weil ihr gestern schon den ersten Abend
ja,
gemacht habt?
Ich glaube besser, weil kleinere Venue, ich bin müder als gestern, zumindest jetzt. Ja, wird sich schon eingrooven, aber ein bisschen ist immer, schwingt immer mit.
Ja, ja, aber auf der Bühne hast du dann Spaß trotzdem?
Ja, total. je mehr das Publikum auch zurückgibt, desto mehr kann man auch geben.
Ja, cool. Dann würde ich zu meiner letzten Frage kommen, das ist so ein kleines Doppelding. Mhm. Und zwar, welche Frage kannst du nicht mehr hören?
Also auf jeden Fall das mit Kunst, ob Kunst und Künstler getrennt werden kann. Was noch? Also das Ding ist, ich habe wirklich keine Themen, die bei mir tabu sind. Du kannst mich alles fragen, ich würde dir alles beantworten. Ich hatte auch schon länger keine Interviews mehr, glaube ich. Von dem her, ja. Also was ich unnötig finde, sind so Fragen, die Männern zum Beispiel nicht gestellt werden. Das ist halt wirklich dämlich. Also auch wenn man zum Beispiel nur zu feministischen Sachen eingeladen und gefragt wird, oder am 8. März, da ist das E-Mail-Postfach dann voll. Oder jetzt gerade am Sonntag sind Wahlen in Wien. Und da, weil ich darf nicht wählen, weil ich die Staatsbürgerschaft nicht habe. Und da sind die Anfragen immer da. Und den Rest des Jahres ist halt dann nicht tote Hose, aber es ist halt, das Interesse ist weniger. Und das fuckt mich ein bisschen ab, weil ja klar bin ich lesbisch und ja, man sieht es mir an. Und ja, ich bin eine Frau und bla bla bla. Aber ich bin halt auch noch 10.000 andere Sachen. Und es geht auch nicht in jedem Song um Queerness und alles Mögliche. Es sind auch einfach geile Songs, zumindest die neuen Sachen. Also ich bin, würde ich so nie sagen, aber ich bin da echt happy über die Sachen, die einfach entstanden sind. Und die haben es auch verdient, finde ich, so gespielt zu werden, nicht nur am 8. März zum Beispiel.
Voll.
Und ich weiß, dass ich da nicht allein mit diesem Struggle bin.
Voll.
Genau.
Ja, total. Okay, und die kleine Anschlussfrage daran, welche Frage wird dir viel zu selten gestellt?
Gute Frage. Ich wollte jetzt sagen, was mich inspiriert, aber im Endeffekt alles um mich herum, also das besprechen wir so auch mit Deutschrap und so, haben wir auch heute besprochen. Viel zu selten. Boah, jetzt muss ich echt nachdenken. Ich wurde zum Beispiel, glaube ich, noch nie gefragt, wie ich allgemein arbeite, wie ich da so rangehe an diese Sachen. Vielleicht kommt das noch. Ich bin ja auch noch nicht so ein großer Artist. Und ich glaube, ich bin bis jetzt mehr mit meinen Themen angeeckt, als jetzt mit der Musik an sich und mehr mit Videos und so Sachen. Das wird mir viel zu selten. Ich hätte gern so witzige Fragen manchmal, wie bei diesem dieser Fragenhagel von 1Live ist das, glaube ich. Das finde ich voll witzig. Solche Interviews würde ich gern machen. Oder allgemein so Formate, so YouTube-Formate oder so Reality-TV ähnlich. Ich finde sowas super witzig.
Okay.
Ich glaube, ich würde da auch sehr gut reinpassen. Ja, aber das ist eben, glaube ich, auch dieser Stempel, den man kriegt. Ja, die böse Feministin, und da kann man ja gar nichts sagen, weil die wird uns dann canceln und nicht lachen und bla bla bla. Aber so Sachen würde ich gern. So witzige, belanglose Sachen. Ich rede gerne über Blödsinn. Also ich mache viel Blödsinn, ich liebe Blödsinn. Genau.
Sehr schön. Okay, cool. Ja, dann wünsche ich dir mal ein Blödsinn-Interview. Auf jeden
Fall. Dankeschön, danke. Ich hoffe auch auf ein Blödsinn-Interview.
Das war Schwester Ebra bei Doper den Dope, der Hip-Hop-Podcast. Ihr findet ihre Musik bei Spotify, Apple Music und diesen ganzen Diensten. Ihren Comedy-Content gibt's bei Insta und TikTok. Aber eben, wie ihr gehört habt, ab jetzt auch und hoffentlich regelmäßig auf den Live-Bühnen, bleibt da also auf jeden Fall dran. Und bleibt auch dran bei Doper den Dope, jeden letzten Donnerstag im Monat eine neue Folge des Podcasts mit den besten InterviewgästInnen und mit mir, Nifty MC. Lasst gerne Abos und 5 Sterne da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Doper den Dope. Ciao.